Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts der Mobility Allstars. Ich bin deine Host, mein Name ist Tobias Pusch und mit mir ist wie immer hier der
Stefan Schirschwitz. Hallo Tobias, freue mich sehr auf die aktuelle Folge heute. Und es ist was ganz Besonderes, weil heute ist endlich Fahrrad dran. Kann mich nicht erinnern, dass wir das Thema schon mal im Podcast hatten und heute haben wir mit Sandra Wolf von Ries & Müller gleich einen ganz besonderen Gast zu diesem Thema. Und ja, Sandra darf sich jetzt erstmal vorstellen, Tobias, ne?
Ja, genau. Ich habe jetzt leider gerade die Eieruhr weggelegt, die muss ich gerade nochmal rausholen.
So, also bei uns läuft es ja hier streng nach Timeboxing, 60 Sekunden. Und aber du darfst einfach mal erzählen, wer du so bist, Sandra. Und wenn der Tobias bereit ist, dann hält das in die Kamera und dann darfst du loslegen.
Hier ist die Eieruhr, hoppla, Moment, sieht man nie. So. Und ich drück mal auf Start und dann kannst du, also wenn du loslegst, drück ich auf Start, ne?
Ja, hallo Stefan, hallo Tobias. Ich bin Sandra Wolf und ich bin die Geschäftsführerin von Ries & Müller. Das ist ja so wunderbar schon eingeleitet, dass ihr das erste Mal heute das Thema Fahrrad habt, was mich natürlich sehr freut. Ries & Müller ist ein Hersteller von E-Bikes und Cargo-Bikes. In der Nähe von Darmstadt sitzen wir und dort kümmere ich mich im Speziellen in der Geschäftsführung um die Themen Strategie, Nachhaltigkeit, aber auch Personalentwicklung. Und das vor dem Hintergrund eines sehr dynamischen Marktes und vor allem vor dem Hintergrund eines für mich sehr wichtigen Themas, nämlich der Mobilitäts- und Verkehrswende.
Oh. Ja, es hat 20 Sekunden Budget. Okay.
Passt. Ja, ich dachte, du hast die Uhr weggenommen und dann ist dann vorbei.
Genau. Weil da
und
dann habe ich die Bilder meiner gesehen. Kinder zu sehen waren. Das wollte ich dann doch nicht. Okay. So öffentlich ist es nicht.
Du reicht aber auch. Du hast schon ein richtiges Stichwort gebracht, Sandra, nämlich Mobilitäts- und Verkehrswende. Das ist auch der Grund, warum wir den Verein gegründet haben. Und darum geht's auch in unserem Podcast in Regelmäßigkeit. Und wir stellen unserem Gast immer die Frage nach den Assoziationen, die unser Gegenüber zum Thema Mobilitätswende mitbringt. 3 Stück. Was wäre das denn bei dir? Womit assoziierst du die große Mobilitätswende?
Ja, das hat mich ja so ein bisschen Überlegung gekostet, muss ich ehrlich sagen, weil für mich ist natürlich Mobilitätswende und somit etwas extrem Wichtiges. Aber an sich, und das ist auch so meine Erfahrung, verbinde ich das zunächst mal mit Veränderung, weil Wende ist ja immer auch eine Veränderung, egal was man tut. Und Veränderung bedeutet sehr häufig auch Schmerz, also Veränderungsschmerz oder ja, Wandlung, du musst irgendwie was neu lernen oder du musst dich mit neuen Themen beschäftigen. Und das ist doch für viele Menschen sehr schmerzhaft. Deshalb verbinde ich es immer auch mit diesem Schmerz, den man so hat, auch etwas Altes loszulassen, um dann, und das ist so die dritte Assoziation, die ich habe, eigentlich auf eine Verbesserung zuzusteuern. Das finde ich nämlich sehr wichtig. Und das ist auch das Bild, das wir jetzt, die wir da aktiv in dem Thema arbeiten, mit dem Thema Mobilitätswende verbinden, dass wir natürlich einen besseren Zustand wollen als der, den wir aktuell vor allem in den Städten haben.
Also von Veränderung über Schmerz bis zur Verbesserung, es kommt uns bekannt vor. Wir haben im letzten Podcast ganz oft über dieses Thema Schmerz gesprochen. Tut auch ein bisschen weh, weil wir, die wir so an der Mobilitätswende großes Interesse haben und da auch gestalterisch mitmachen wollen. Also wenn man da immer vom Schmerz reden muss, dann ist es natürlich irgendwas, was einem irgendwie kalt den Rücken runterläuft. Und ich hoffe, dass es uns auch gelingt, mit dem heutigen Gespräch vielleicht der Mobilitätswende so viel Positives abzugewinnen, dass die Menschen eben ein bisschen weniger Schmerz verspüren. Aber lass mal die 3 Assoziationen erstmal zur Seite stellen. Vielleicht fangen wir nochmal mit der Frage, weil Fahrrad ja hier zum ersten Mal dabei ist, an. Was ist eigentlich der Status quo der Fahrradmobilität? Und fangen wir mal in Deutschland an. Wo stehen wir da? Sind wir da Best Practice oder hinken wir meilenweit hinterher? würdest du das beschreiben?
Da muss man mal so ein bisschen den Blick, glaube ich, in die ganze Welt lenken und dann sieht man ganz gut, dass wir weder das eine noch das andere sind. Also es ist natürlich immer sehr leicht, Deutschland mit solchen Nachbarländern wie den Niederlanden oder Dänemark zu vergleichen oder Städten wie Amsterdam und Kopenhagen. Und dann verlieren wir natürlich. Also wenn du nach Amsterdam gehst oder auch in Vororte von Amsterdam, dann siehst du Fahrradwege, die einfach für Fahrradfahrende gemacht sind, die auch wirklich den Bedürfnissen gerecht werden. Du siehst tolle Innovationen, wie zum Beispiel Mülleimer beim Vorbeifahren, wo du was reinwerfen kannst, oder in Dänemark auch beheizte Fahrradwege, was jetzt erstmal wie so ein Luxus klingt, aber wenn du das ganze Jahr über Fahrrad fährst und auch willst, dass morgens um 7 die Menschen in die Stadt fahren können, ohne dass vorher ein Streufahrzeug gefahren ist, dann sind es alles Dinge, die total sinnvoll sind und die einfach dann dazu führen, dass Menschen wirklich Fahrrad fahren. Also wenn wir uns das anschauen, dann sind wir hinterher. Leider sind wir auch hinterher, wenn wir uns neue Städte angucken, also Städte, die sich neu mit dem Thema Fahrradverkehr beschäftigen, wie zum Beispiel Paris oder auch Barcelona, wo sehr viel mutige Entscheidungen dahinter stehen, innerhalb kürzester Zeit wirklich Fahrradverkehr voranzutreiben. Und wenn du dann aber in andere Gegenden der Welt schaust oder sogar andere Städte in gleichen Ländern, Madrid ist fahrradtechnisch ganz schlecht, während Barcelona einfach sehr gut ist, dann stehen wir doch wieder ganz gut da und machen eigentlich einen guten Job. Und es gibt auch hier Städte, die das vorbildlich machen. Jetzt hier in der Nähe zum Beispiel Frankfurt freue ich mich immer wieder, war ich jetzt gerade zur Eurobike und jedes Mal, wenn ich nach Frankfurt fahre, entdecke ich irgendwie was Neues. Auch da siehst du, dass sich so eine Stadt wie Frankfurt zur Fahrradstadt bekennt. Hamburg finde ich ist sehr gelungen, Berlin, die wissen noch nicht so ganz, wo sie hinwollen. Also es ist sehr differenziert und es bildet einfach auch die Fahrradlandschaft ab. Du musst eine gute Entscheidung für das Thema Fahrrad haben und du brauchst Politiker, die dahinter stehen und du musst eben auch den Schmerz aushalten, dass es keine leichten Entscheidungen sind und vor allem nicht sofort mehrheitsfähig, sondern da muss sich jeder einfach bewegen. Ja, und da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob man in Deutschland dafür schon bereit ist.
Aber ist in Deutschland historisch gesehen eigentlich auch ein Fahrradland? Also ein Autoland ist es ja auf jeden Fall, ne? Aber ich weiß nicht, war Deutschland, es gab ja zum Beispiel Opel, hat ja auch Fahrräder gebaut und so früher. Ist Deutschland immer schon ein Fahrradland gewesen oder war das immer so ein bisschen Fremdeln?
Also das Fahrrad ist ja jetzt hier erfunden worden. Ich finde es natürlich ist Deutschland ein Fahrradland. Also wir haben sehr viele Fahrradmarken und deutsche Fahrradmarken. Und wenn du das mal von der Industrieseite her siehst, ist es nach wie vor ein Land, in dem sehr viel Fahrrad hergestellt wird. Und es ist auch so, dass jeder Deutsche gut bis sehr gut Fahrrad fahren kann. Das ist nicht selbstverständlich. Jedes Kind lernt eigentlich in Deutschland Fahrrad fahren. Das nehmen wir als gegeben hin. Aber auch da, wenn du in auch schon Nachbarländer guckst, ist es nicht normal. Und insofern würde ich aus meiner Sicht sagen, Deutschland ist Fahrradland. Auch wenn wir uns natürlich wünschen würden, dass mehr Menschen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen würden.
Das finde ich ja echt spannend, dass es also dass diese Selbstverständlichkeit, ne, mit Fahrrad groß zu werden, dass das tatsächlich nicht überall so ist. Also
das ist nicht so. Also ich fand es ganz spannend, weil ich war vor einigen Jahren mal in den USA und hatte dort auch einige Journalistentermine. Und es ist in Deutschland so, dass es völlig üblich ist, wenn du dich mit einem Journalisten oder einer Journalistin triffst als Fahrradhersteller, dann will man eigentlich immer auch Probe fahren. Also du willst immer das Produkt, das du da zeigst, Probe fahren. Und als für uns der amerikanische Markt relevant wurde, haben wir das eigentlich genauso gemacht wie hier und sind dann mit Journalisten zusammengekommen, die sich mit dem Thema Mobilität und auch mit Fahrrad beschäftigen und die konnten nicht Fahrrad fahren, ja, weil sie es nie gelernt haben. Und das ist wirklich, es ist einfach nicht normal, dass es normal ist, in der Schule einen Fahrradführerschein zu machen, dass es eine Mobilität ist, die von Anfang an gefördert wird. Geh nach Italien, geh nach Spanien. Es ist nicht in jeder Familie selbstverständlich. Also natürlich gibt es auch hier Kinder, die nicht Fahrrad fahren können, aber es ist doch die absolute Seltenheit, eine Ausnahme. Und spätestens in der Grundschule lernst du es wie Schwimmen.
Ja, stimmt. Also um es gleich mal so positiv zu pointieren, Dachte eigentlich immer so, ne, in der Grundschule, hab Kinder, die noch gar nicht mal so weit aus dem Grundschulalter raus sind, eine ist noch in der Grundschule. Hab immer gedacht, ne, das gehört so zum Safety-Modus dazu. Wir möchten, dass denen nichts passiert und deshalb wird Fahrrad beigebracht, dass man es aber auch mal umgekehrt anschauen kann. Das Fahrrad eigentlich so selbstverständlich dazugehört, dass man sich damit auch auseinandersetzt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Du hast gefragt, Tobias, ob wir Fahrradland sind. Ich weiß nicht, sind wir Fahrradfreizeitland? Weil ich kenne das auch aus meiner Kindheit und auch aus meinem jetzt privaten Umfeld als Family, dass es irgendwie ganz normal ist halt, dass man eine Fahrradtour macht und am Wochenende seine Freizeit auf dem Gefährt verbringt. Hab's aber, sagen wir mal, je mehr Richtung führerscheinfähigem Alter man kommt, desto eher verliert sich dann diese Zweckdienlichkeit im Alltag, häufig, zumindest jetzt mal in meiner persönlichen Vita zum Thema Fahrrad. Deswegen ist es so, sind wir da eher freizeitorientiert oder erlebst du das auch im beruflichen Kontext, zum Beispiel Pendeln, jetzt ganz, ganz klar anders?
Also wir haben ein wunderbar ausgebautes Radwegenetz in Deutschland und viele Menschen fahren ja gerade eben im Urlaub gerne Fahrrad oder machen ganze Radwanderungen. Da sind wir schon sehr gut in Deutschland. Aber ich habe jetzt gerade zur Eurobike, eben zur Messe in Frankfurt, die Auswertung unserer GPS-Daten gesehen. Und da können wir sehr genau nachvollziehen, wann die Menschen zumindest mit unseren Fahrrädern fahren. Und wir haben eine Häufung von Montag bis Freitag, also am Wochenende, obwohl wir sehr viele, wir kommen ja eben auch so ein bisschen aus dem Radreisethema oder aus dem Langstreckenthema, haben wir viele Kundinnen und Kunden und die Mehrheit fährt unter der Woche, was ich jetzt mal nicht Freizeitfahrten am Dienstagabend zuschreiben würde, sondern wirklich das Pendeln zur Arbeit oder das Nutzen einfach im Alltag. Die Lastenräder werden viel im Alltag benutzt, gerade wenn du ein Auto abschaffst. Das zumindest mal für unsere Räder gesprochen. Und ansonsten stimme ich dir total zu und das finde ich auch schade. Du hast es ja wunderbar an deiner eigenen Biografie gerade besprochen, dass wir natürlich viele verlieren, wenn sie mal so in die Pubertät kommen, wenn dann doch ein Führerschein gemacht wird, was natürlich zunehmend weniger wird. Aber man muss gucken, dass man einfach so diese Fahrradbiografie bis ins junge Erwachsenenalter dann aufrechterhält, dass einfach mehr Fahrrad gefahren wird. Und da sind so Lücken in der Biografie bei fast allen Menschen zu sehen.
Vor allem ist es aber auch so, finde ich, also immer wieder, ne, das Erlebnis, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin im Ort, zum Beispiel mit meinen Kindern, ich wohne in einer Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern, das Angebot ist für Radfahrer in meinen Augen suboptimal und die Flächenverteilung ist halt so krass zugunsten Auto, dass es auch nicht so einfach ist. Also ich sag mal so, es gibt viele gute Ausstiegspunkte. So, und ich glaube, das wird dann auch immer mal wieder wahrgenommen. Also Ausstiegspunkte sind ja auch so Punkte, wo man Ausreden findet und sagt, ah nee, das mache ich jetzt nicht mit dem Rad und so. Und gerade gestern, ne, sind wir in die Stadt gefahren, um was zu essen. Und dann war schon, also kurz der Gedanke, Auto oder Rad, ne? Und es ist natürlich Rad, weil der Weg kurz ist. Aber es bedeutet auch aufpassen, gucken, Kindermaßregeln, wenn die irgendwie zu schnell, zu doll, zu weit unterwegs sind. Achtung, da ist die komische Ampel, hier ist die Straße gesperrt. Es könnte besser sein.
Ja, und du hast halt auch das ein super Beispiel. Ich glaube, du hast dann nochmal so einen Abbruch, wenn jetzt fahren die ja mit dir und du hast die unter Kontrolle, weil sie vor dir herfahren oder zwischen zwei Erwachsenen. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo die alleine irgendwo hinfahren sollen und diesen Mut als Eltern dann aufzubringen,
ja,
zu sagen, ich traue denen zu.
Haben wir gerade bei dem einen, ja.
Genau, ich traue denen zu, weil ich glaube, die Kinder trauen sich das ja selbst zu. Hm. Aber ich traue denen zu, dass sie mit 7, 8, 9 selbst ihre Aktivitäten machen und da auch mit dem Fahrrad hinfahren. Ne? Und das müssen wir einfach schaffen, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig. Gerade wenn man sagt, das ist, du hast es wunderbar beschrieben, auch die Städte sind viel zu sehr nach dem Auto ausgerichtet. Und wenn wir wollen, dass mehr Menschen Fahrrad fahren, dann geht es eben nicht nur um eine Zielgruppe ab 50, sondern wir müssen wirklich bei den Kindern und bei den kleineren Kindern anfangen. Und ich war jetzt in Paris auch und obwohl ich die Stadt toll finde und ich auch gerade geschwärmt habe, wie viel die für den Fahrradverkehr machen, es ist nach wie vor sehr krass, durch Paris mit dem Fahrrad zu fahren und du musst wahnsinnig gut aufpassen, fühlst dich gestresst und das muss sich alles ändern. Genau. Also es muss einfach auch ein positives Erlebnis sein und nicht nur eins von Stress und von wenn ich jetzt meine Augen nicht überall habe, dann passiert irgendwas Schlimmes oder meinen Kindern passiert irgendwas. Und ich glaube, darum geht's genau.
Und da steht natürlich auch der Elterntaxi-Trend stark dem entgegen, ne? Also dieses, du hast es ja schön gesagt, es ist dieses Loslassen, den Kindern auch was zutrauen. Und der Trend in unserer Gesellschaft geht der an sich in die andere Richtung, ne? Dass man sagt, ich fahre dich schnell vorbei. Sicher ist.
Naja, ich hoffe ja immer, dass wir mit unseren Lastenrädern da jetzt eine Generation bekommen, die das einfordern wird, dass sie mit dem Fahrrad feiert. Also wir haben ja einige Familien, die unsere Kundinnen und Kunden sind und die Kinder sind quasi ab Geburt werden die mit einem Fahrrad gefahren. Die Familie hat sich entschieden, auf ein Auto zu verzichten. Das erste Kind kommt oder ist schon da. Es ist ein Baby teilweise. Also wir verkaufen Babyschalen. Da werden die quasi fast von der Klinik nach Hause mit dem Lastenrad gebracht und so. Und dann geht's eigentlich los. Ja, dann sind die sozialisiert mit dem Fahrrad. Dann sollen sie selbst fahren. Und plötzlich fängt es an, dass man denkt, ah, ich weiß nicht, doch irgendwie zu gefährlich. Und hier diese Kette darf einfach nicht abbrechen, sondern man muss wirklich gucken, dass die sicher Fahrrad fahren, dass sie vielleicht auch früher in der Schule, nicht erst in der vierten Klasse, dann das zur Gewohnheit machen, mit dem Fahrrad auch in die Schule zu fahren. Ja.
Riesenmüller habe ich, als ich euch zum ersten Mal auf Riesenmüller aufmerksam wurde, habe ich das Thema Lastenfahrrad vor Augen gehabt. Ihr macht ja beides, ihr habt Lastenräder und normale Räder, keine Ahnung, E-Bike-Räder, aber eben nicht mit dem Lastensegment. Wie teilt sich denn das überhaupt auf? Also wie relevant ist Lastenfahrrad oder das andere Thema? Kannst du ein bisschen was erzählen, wie sich auch der Markt da gerade darstellt?
Ja, also Lastenräder sind ein wachsendes Segment, schon viele Jahre. Als wir 2012 unser erstes Lastenrad auf den Markt gebracht haben, da waren wir ja eher noch so ein bisschen exotisch, gab es andere Marken, aber wenige. Da ging es im Wesentlichen darum, die sogenannten Frontloader zu haben, also große Fahrzeuge mit großen Kisten. Und über die Jahre hat sich das sehr stark diversifiziert. Also es gibt ja kaum noch eine Art von Transportfahrzeug, das es nicht gibt. Also von diesem einen Modell zu alle Varianten, noch größer, vielleicht auch für den Lieferverkehr, bis hin zu kompakten Lastenrädern. Trend ist jetzt auch, dass das Gepäck, die Last eher nach hinten gebracht wird, also sogenannte Longtails, nicht mehr vorne in Körben, sondern dass man das Fahrrad nach hinten verlängert, zwei Kinder drauf sitzen können, du sehr viel Gepäck transportieren kannst, was aber natürlich insgesamt schmaler ist. Es ist vor allem dann natürlich für Großstädte relevant oder wenn du weniger Platz zum Parken hast. Also da gibt's mittlerweile alles. Wir haben jetzt auch gerade ein kompaktes Lastenrad nochmal vorgestellt als ganz neues Produkt. Und der Markt ist auf jeden Fall wachsend. Er wächst stärker als der normale E-Bike-Markt und ist für uns natürlich auch ein sehr, sehr relevanter Bereich.
Aber E-Antrieb ist gesetzt, oder? Oder gibt es auch noch Fahrräder also, ohne
Ich weiß ja
Antrieb?
Nicht, Tobias, du hast mir ja gesagt, dass du ein Anhänger-Fan bist, ne?
Und ja, ich ziehst bin du nicht diesen Team Anhänger, Lastenrad.
Aber ziehst du diesen Anhänger mit oder ohne E-Bike?
Das kann man nicht so pauschal beantworten, beziehungsweise ich mal so, ohne mal so. Meine Frau mit.
So, und da haben wir ja wahrscheinlich genau einen guten Use Case. Also als meine Kinder klein waren, hatten wir weder E-Bikes noch Lastenräder und dann musste ich diese beiden kleinen Kinder mit eventuell Einkäufen einen Berg hochfahren. Das war für mich wirklich, also ja, dann kann man das noch sportlich nehmen, aber ehrlich, manchmal hat man auch keine Lust oder es ist einfach alles zu viel, alles zu anstrengend. Und ich persönlich finde, ein Lastenrad ohne E-Antrieb ist wirklich schwierig zu handeln. Ich neige fast dazu, ist zu sagen, es ist ein No-Go, aber dann weiß ich, dass es da draußen natürlich Menschen gibt, die das genau feiern, die sagen, ich wohne in Hamburg oder ich habe da ganz flach und ich finde das total super und ich mag das, wenn ich mich spüre und meine Muskeln spüre. Aber ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist es einfach schwierig, ja. Und deshalb ist so ein Lastenrad für uns absolut nur mit E-Antrieb sinnvoll. Und ehrlich gesagt, das hat ja auch die Trendwende gebracht. Als wir E-Bikes hatten und es auch wirklich dann so angekommen war im Markt, dann sind die Leute umgestiegen und gesagt, das ist wirklich sinnvoll. Ich kann da auch echt so in der Stadt auf ein Auto verzichten. Ich kann alles damit transportieren, braucht da kein Auto mehr.
Aber was macht ihr denn besser in diesem Segment? Also ich, von meinem Vater weiß ich ja, dass vor allem, also nach außen hin sichtbar ist vor allem erstmal das Preisschild, das deutlich höher ist als bei anderen Anbietern. Aber ich vermute, das kann man nicht einfach so machen, sondern dafür muss man auch liefern. Was liefert ihr denn sozusagen, was vielleicht andere nicht ganz so gut oder ganz so viel können?
Also ich bin in einer Sache wirklich schlecht und das ist so ein bisschen so die Sales-Argumente vorbringen. Aber ich kann ja mal so ein bisschen eher vielleicht berichten, wie wir entwickeln. Und das ist sehr stark an den Bedürfnissen unserer Radfahrerinnen und Radfahrer. Und wir sind alle selber Radfahrer und Radfahrerinnen. Und dementsprechend haben wir natürlich auch einen sehr tiefen Einblick. Und ich denke, also zunächst mal sagen wir immer Qualität. Also, und das macht natürlich ein Stück weit auch den Preis aus, dass bei uns die Qualitätsmesslatte extrem hoch ist. Und die ist deshalb hoch, weil wir verschiedene Aspekte mit in den Ring werfen. Das ist zum allerersten Mal Fahrkomfort und Fahrdynamik und das ist auch Fahrsicherheit. Und wenn du Sicherheit anbietest, dann brauchst du vielfach sehr, sehr gute Komponenten. Also nehmen das Licht zum Beispiel. Wir gehen davon aus, dass jemand, der ein Fahrrad von uns fährt, vielleicht deine Eltern auch sehr viel fährt und vor allem auch viele Strecken, Winter, Sommer, abends, morgens. Und dann brauchst du einfach schon mal ein sehr gutes Licht. Das reicht dir dann nicht aus, wenn du so ein Baumarktlicht hast, um dich nochmal.
Stichwort Baumarkt, ja.
Stichwort
ich habe im Vorgespräch erwähnt, dass ich mir mein eines Rad im Baumarkt gekauft habe. Das wird jetzt hier noch zum Running Gag wahrscheinlich.
Die andere Marke deines Fahrrads oder wo du es gekauft hast, die erwähne ich
die
jetzt
schweigen
nicht.
Die schweigen
wir jetzt aus, genau. Also das ist eben dieses Thema, wir gucken, was brauchst du? Bremsen, ja, Bereifung. Was brauchst du da einfach, um gute Strecken zu fahren, um sicher mit deinen Kindern zu fahren? Und das ist unsere Messlatte für Qualität und dementsprechend auch für unsere Positionierung als Premium-Anbieter. Premium heißt für uns nicht Luxus. Also wir gehen nicht, es geht nicht darum zu sagen, was ist denn hier das Teuerste, sondern was ist das Beste am Markt? Was hat die höchste Sicherheit? Was lebt am längsten sozusagen? Was kann am längsten genutzt werden? Und das ist das, was wir für unsere Produkte verwenden. Das Engineering ist so, dass wir auch dort eben auf maximalen Fahrkomfort und Dynamik viel Wert legen. Also unsere Fahrzeuge, die lassen sich alle sehr sportlich fahren. Du kannst hohe Geschwindigkeiten fahren und bist immer eben auf der sicheren Seite. Und das kombiniert sich und dann hängt da ein Preisschild dran, ja.
Aber ich schätze mal, du sagst sowas wie Jobrad, solche Entwicklungen, also Leasing, dann ja wahrscheinlich euch sehr in die Karten spielt, weil dadurch der Preis ja so abgeschichtet wird, oder?
Das ist das gleiche Phänomen wie in der Automobilbranche. Ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht, gibt es draußen noch Autos, die
bar gezahlt, klar.
Ja, gekauft werden.
Bar gezahlt, also meine Eltern, die haben ihr Auto noch bar bezahlt. Aber das gibt's ja kaum noch. Und das ist bei E-Bikes natürlich das Gleiche. Und natürlich ist es gut für unsere Entwicklung, dass so ein Produkt, das dann auch wirklich teuer oder sehr teuer ist, bezahlbar ist.
Und jetzt nochmal zu eurer Spezialisierung. Also ihr habt beides, Lastenfahrräder und normale. Die sind 50-50 in der Anzahl der Modelle oder auch in den Marktentwicklungen oder wo spezialisiert ihr?
Nee, also Lastenräder sind schon noch weniger. Also wir sind im Moment bei 20-80 eher. Also okay. Es ist natürlich schon noch ein ganz, ganz viel größerer Markt, ganz normale E-Bikes zu fahren.
Nach Stück oder nach Umsatz 20-80?
Nach Stück.
Und wie kommt man an die Zielgruppe der Lastenfahrradfahrer und Fahrerinnen? Also ich bin auch mit einem Anhänger in meinem Familienleben groß geworden, aber auch nur, weil es damals noch nicht so, das war nicht so Mainstream und ich war gar nicht, also das war irgendwie gar nicht präsent. Also wenn ich mir nochmal 10 Jahre zurückspule, dann würde ich mir auf jeden Fall für meine Familie dann auch so ein Lastenfahrrad gerne kaufen wollen mit E-Antrieb. So ist es heute genau das. Also das sind die Familien, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und ja. So starte ich in dieses Fahrradleben oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es sind Familien, es sind teilweise ja Communities. Wer jetzt noch Kinder im Kindergartenalter hat, der sieht ja auch, was da so vor der Tür parkt. Ich glaube, da inspiriert man sich auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch immer noch die große Berechtigung für Anhänger, mehr Flexibilität, sage ich jetzt mal so. Ich bin natürlich ein Lastenrad-Fan. Und man sieht aber einfach, dass es ein Trend ist, dass es Richtung Lastenrad geht. Das ist aber nicht nur Familien, es ist Hundebesitzer, es sind einfach Menschen, die gerne mehr transportieren, weil du hast ja auch ein Auto alleine vielleicht und willst dann mal größere Einkäufe, du willst vielleicht mal auch mit einer großen Sporttasche, du willst zum Bahnhof fahren mit deinem Koffer. Also ich würde es nicht so ganz nur auf Familien beziehen, sondern es sind wirklich Menschen, die sich dafür entschieden haben, mehr mit dem Fahrrad zu machen und weniger mit dem Auto. Und dann brauchst du an einem gewissen Punkt einen Kofferraum und nichts anderes ist ein Lastenrad, ja, eine Rücksitzbank und ein Kofferraum.
Das habe ich übrigens, also so Wegeketten, also ich fahre zur Arbeit, ich fahre nach Hause und auf dem Weg nach Hause kaufe ich noch was ein. Ist ja jetzt durchaus ein Use Case, den man irgendwie kennt. Ich habe zwar irgendwann dem Fahrrad vielleicht auch so ein bisschen abgeschworen, als ich da 18 wurde, aber jetzt bin ich gerade wieder im Revival. Also ich schließe die Lücke, Sandra, von der du vorhin gesprochen hast, und habe mir tatsächlich vor kurzem auch überlegt, wie würde ich mit einem Lastenfahrrad in die Arbeit fahren? Genau aus dem Case heraus. Ich fahre ja auch mit dem Auto in die Arbeit, weil ich danach vielleicht nochmal was erledigen kann. Es fühlt sich noch nicht so selbstverständlich an, ne? Also beim Auto würde ich das natürlich machen und würde mir nichts dabei denken. Jetzt, wenn ich es mit dem Lastenrad mache, dann komme ich schon an den Punkt, boah, wie groß ist das und passt es dann auch überall dahin zum Abstellen?
Kann ich das sicher abstellen, ne? So am
Bahnhof. Hat ja auch einen ordentlichen Wert, genau. Das sind ja die Dinge wahrscheinlich, oder? Die dann in euren Zielgruppen auch so stattfinden. Ne? Oder
ja,
wie
klar.
Beantwortet ihr das dann? Also
ich bin jetzt eine wirklich begeisterte Lastenradfahrerin. Meine Kinder sind schon längst aus dem Alter raus, dass sie da jetzt mitfahren würden. Und neulich zum Beispiel bin ich mit meinem Sohn, Teenager-Sohn, irgendwo hingefahren und der hatte dann irgendwie gar keine Lust, selbst zu fahren. Ja, und dann habe ich halt gesagt, komm, hock dich vorne rein, wir fahren da jetzt zusammen hin. Also es ist nicht so dieses, mein Kind ist jetzt 3, 4, 5, das fährt jetzt selbst und dann ist so ein harter Cut. Und ich fahre halt diese 99% der Fälle fahre ich trotzdem ein relativ großes Lastenrad, weil ich es einfach so cool finde, diese Freiheit zu haben, zu sagen, ich wollte eigentlich gar nicht in den Baumarkt, aber jetzt fahre ich gerade an einem Baumarkt vorbei. Jetzt sind wir wieder beim Baumarkt.
Noch ein schnell Fahrrad einkaufen.
Oder beim Supermarkt und dann muss ich mir das gar nicht so überlegen, einfach wie mit einem Auto. Da überlegst du ja auch nicht, nimmst jetzt das kleine Auto, das große Auto oder brauchst du überhaupt ein Auto.
Ja.
Und wer eigentlich diese Begeisterung Lastenrad auf denen diese Begeisterung übergesprungen ist, da brauchst du sehr wenig Argumentationen. Man überlegt sich dann vielleicht noch, nimmt man jetzt eher so ein Longtail, also eher hinten das Gepäck, weil das dann doch mehr wie ein Fahrrad aussieht, weil man vielleicht auch nicht so was Großes fahren möchte. Macht es eher mit Packtaschen und so, aber das ist ein etwas anderer Lifestyle. Und wer sich das vorstellen kann, das mal ausprobieren möchte, der ist einfach, also ich habe selten jemand erlebt, der gesagt hat, ich habe das jetzt mal ein halbes Jahr gemacht und ganz ehrlich, ich finde es nicht gut und ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem Auto oder zu meinem normalen Fahrrad. Also ich kenne das nicht. Das ist einfach eine große Begeisterung für dieses Produkt und ich würde wirklich sagen, es ist ein Lifestyle.
Aber ist nicht Wetter ein Case? Also wir haben das bei
ja,
uns.
Das meine, lässt sich meine nicht Frau, wegdiskutieren.
Meine Frau, die hat keinen Führerschein und fährt deswegen immer mit dem Rad zur Arbeit, ob sie will oder nicht. Jetzt habe ich ihr vor einem halben Jahr mal Spikes aufgezogen, so, weil sie immer durch den Wald muss. Aber das ist eine Sache. Ich habe einen Führerschein. Wir haben ein Auto. Dann bei schlechtem Wetter, also da fahre ich Auto. Punkt. So, ne? Also ich finde, das ist immer das Nadelöhr, durch das man durch muss. Und deswegen, wir haben ja auch schon autofrei gelebt. Das ging in Hamburg, aber auf dem Land braucht man in meinen Augen ein Auto. Und ich habe das Gefühl, diese eine Frage, das ist immer so das, woran diese großflächige Wende zum Thema Fahrrad vermutlich scheitert.
Aber ich glaube, das ist einfach, das ist so eine Ausrede, ne? Also ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein Punkt ist. Nur wenn du ja dieses Erlebnis hattest, es regnet und heute nehmen wir das Auto, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer die schlechtere Entscheidung, weil diese Idee haben ja natürlich alle. Also das heißt, alle Menschen, die eigentlich Fahrrad fahren, überlegen sich dann an diesem Tag, wo es so stark regnet, heute Auto. Und dann ist es ja noch schlimmer. Also dann fährst du durch Hamburg, Stuttgart, Darmstadt an einem regnerischen Tag in deinem Auto und bist noch langsamer als sonst. Und für mich, ich wirklich, also ich bin auch die Einzige jetzt so, wenn ich jetzt so Heiko, Markus, meine beiden Kollegen sehe, die dann, ja, ich lasse mich da manchmal noch denken, ah, heute regnet es so stark, ich nehme mal mein Auto und ich bereue das. Weil ich finde, dann denke ich, ach komm, hätte ich doch die Regenjacke angezogen, hätte ich doch die Regenhose angezogen, es wäre einfach schneller gewesen und ich wäre nicht in diesem blöden Stau gewesen. Und dieses, wenn man dann mal wirklich viel fährt, also wenn du dir auch vornimmst, ich ziehe das jetzt durch, wirst du feststellen, so oft ist gar kein schlechtes Wetter. Also man denkt sich immer,
Hamburg.
Ja, oder aktuell in Deutschland, also ich weiß auch nicht, wann es letzte Mal nicht geregnet hat, okay, aber du kriegst es hin. Aber natürlich Schmerz, Wende, Veränderung, es ist möglich und es ist aber auch nicht so 1-0. Also natürlich ist es total okay zu sagen, ich habe ein Auto, es ist, ich muss eine weite Strecke fahren, es ist vielleicht auch glatt, ja, also Glatteis ist vielleicht, finde ich, viel schlimmer als Regen.
Oder über die Dörfer hier, ne? Ich wohne auf dem Land.
Über die Dörfer und das ist spät, ich fahre erst um 23 Uhr vom Elternabend zurück. Gibt es viele Beispiele und das finde ich auch okay, aber ich finde es einfach wichtig zu sehen, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, mit dem Fahrrad zu fahren, als nur bei schönem Wetter an einem lauen Sommerabend. Und darauf lassen sich einfach immer mehr Menschen ein. Und das ist das, was wir brauchen.
Da muss ich dich aber auch wirklich darin bekräftigen. Also ich habe mein Fahrzeug, mein Dienstfahrzeug abgegeben und fahre seit einem Jahr jetzt ohne und bin ganz viel am Fahrradpendeln, auch in Kombination mit dem ÖPNV. Und erst jetzt, als ich so ein bisschen diesen Freizeitmodus verlassen habe und das wiederhole und die Alltags-Use-Cases fahre, stelle ich fest, was ich dann brauche. Ne? Es fängt beim richtigen Licht an, es fängt bei den guten Handschuhen an im Winter oder der richtige Helm, der irgendwie nicht wehtut, wenn man anzieht. Also weil ich eben das nicht nur mal kurz am Wochenende mal gemacht habe, sondern jetzt da drin stecke, merke ich auch, wie ich es jetzt durchziehe. Also ich puzzle mir jetzt meine Fahrradkleidung und was ich alles so brauche irgendwie zusammen. Und wenn man das mal richtig zusammengestellt hat und auch seine Strecken kennt und in diesem Habitus drin ist, dann merke ich, dass dieses heute regnet's tatsächlich auch bei mir dann mal nicht der Grund war, ne? Und die anderen sagen, ja, wie bist du heute zur Besprechung gekommen? Ich so, ja klar, funktioniert. Also, aber das ist dieser Schmerzpunkt und dieses Überwinden und dann zum Alltag irgendwie übergehen. Das ist das, was vielleicht bei vielen noch so einfach nicht da ist, weil man erstmal so die Unwägbarkeit sieht und noch nicht so die Lösungen und sie dann auch mal erlebt hat.
Aber wirst du dafür eher bewundert oder wirst du komisch angeschaut von deinen Kollegen, die ja ihre Dienstwagen vielleicht teilweise noch haben?
Ja, gute Frage. Also ich lebe meinen Kindern zum Beispiel null Auto vor und merke aber, dass sie in einer Welt aufwachsen, in dem dieses Statusobjekt irgendwie noch was zählt. Also die haben mich auch mal gefragt, warum steht da nicht irgendwie das Fahrzeug von vor ein paar Monaten da? Und die feiern mich jetzt nicht dafür ab, dass ich mal mit dem Anzug auf dem Fahrrad ins Büro fahre. Also das merke ich, dass diese Wertigkeit noch nicht selbstverständlich ist. Also ich sorge ja dafür, dass meine Kinder irgendwie dann darin die Wertigkeit trotzdem erleben. Aber das Umfeld, das suggeriert dir vielleicht noch was anderes. Und ich muss gestehen, dass ich, also jetzt bin ich natürlich auch in der Mobilität so voll hauptberuflich drin und es gehört irgendwie auch zu meinem Leben eben 24/7. Ich merke, dass ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein das selbst feiere und irgendwie diese Freiheit, diese auch mal sportlich zu sein oder mal schnell irgendwie von A nach B zu kommen, von Standort zu Standort. Also das lebe ich mit einer anderen Wertigkeit selber, als es vielleicht vor 10 Jahren der Fall gewesen wäre. Von daher braucht's, Sandra hat schon gemeint, auch Leute, die das irgendwie vorleben und einfach zeigen und diese Selbstverständlichkeit weiter einziehen lassen. Sie ist noch nicht automatisch da, Tobias, um es kurz zu machen, weil man würde wahrscheinlich im Zweifelsfall im Kollektiv in Deutschland vielleicht doch eher da gefeiert werden, wenn ich mit einem dicken Auto oder einem sehr teuren Auto irgendwie vorfahre. So nach dem Motto, ne, der hat's geschafft, weil der kann sich das ja leisten.
Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen unsere Generation. Ich denke, wenn du jüngere Zielgruppen anguckst, dann ist es anders. Und man sagt ja auch, dass du jetzt wirklich in unserer Altersklasse vielleicht noch ein bisschen runter das Auto überwunden haben musste. Also du musst schon, wie du das ja auch darstellst, selbstbewusst sagen, ah ja, ne, habe jetzt bewusst gegen ein Auto entschieden, das nicht, weil ich es jetzt nicht mehr mir leisten kann oder so. Das wird sich aber wirklich verändern, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das Auto nicht mehr so eine große Rolle spielt bei jüngeren Menschen.
Glaube ich auch.
Die müssen sich, glaube ich, nicht mehr so rechtfertigen, dass sie jetzt Fahrrad fahren und das hat sich, glaube ich, das ist im Übrigen in Ländern, wo das Fahrrad jetzt so langsam sich entwickelt, das sind alles Länder, wo man schon mal ein Auto hatte und jetzt auch darauf verzichten kann. Ja. Das ist eben nicht dieses, na, musst du noch Fahrrad fahren, hast du noch kein Auto.
Also darüber sollte super, junge Generation, wir machen den Schwenk Richtung Zukunft. Das finde ich auch total spannend, Zukunft und Fahrradfahren. So, also zum Beispiel, du kommst ja gerade von der Messe. Wahrscheinlich die größte europaweit oder irgendwie sowas, nehme ich mal an. Ne? Mich würde mal interessieren, zum einen, was zeichnet sich ab? Also was für Veränderungen werden kommen? Ich habe mal irgendwo gelesen, die letzte epochale Innovation beim Fahrrad war die Gangschaltung. Das ist jetzt irgendwie auch schon, weiß ich, 80, 90 Jahre her wahrscheinlich. Siehst du vielleicht anders, aber vielleicht gibt es auch noch was ganz anderes. Plus, nicht nur, was wird es geben, sondern was müsste es geben? Also was fehlt vielleicht auch noch?
Tja, jetzt komme ich gerade völlig überwältigt von dieser Messe zurück. Die letzte epochale Entwicklung oder Innovation, die Gangschaltung, das finde ich, das ist natürlich eine hehre Aussage. Ich weiß nicht, von wem sie kommt. Da würde ich eher sagen, also dieser Antrieb und die Antriebssysteme, das hat schon doch deutlich mehr Wumms gehabt in dieser Entwicklung. Und da gibt es viele Innovationen, die total relevant sind. Wo geht die Zukunft hin? Ich finde, es ist ein schleichender Prozess. Also man findet meistens nicht so diesen einen Big Bang, außer jetzt, also ich finde zum Beispiel auch dieses Mountainbike-Thema in den 80ern, das hat wirklich viel Veränderung gebracht. Das hat die Fahrradlandschaft nochmal komplett verändert. Genauso wie jetzt eben dieses Thema E-Bike, wie das Thema Lastenrad verändert komplett das Fahrverhalten. Und darum herum gehen jetzt die ganzen Entwicklungen. Es geht viel um Wetterschutz. Also da waren wir eigentlich gerade schon bei einem richtigen Thema, vor allem Wetterschutz für Kinder. Und da geht's meines Erachtens nicht nur um das Thema Regen und Kälte, sondern aufgrund des Klimawandels auch um Hitze. Also wie kann man sich vor Hitze schützen in diesem doch sehr der Natur ausgesetzten Fahrzeug? Es geht um wirklich zu gucken, alle Bedürfnisse abzudecken. Es geht um eine noch stärkere Differenzierung. Es geht um Antriebe, aber in alle Richtungen. Also ein paar Jahre ging es jetzt um immer kleiner, dass du also immer weniger siehst, dass es ein E-Bike ist, sondern mehr wieder Richtung Fahrradoptik. Und gleichzeitig gibt es jetzt aber auch wieder, wie geht das wirklich wieder mit größerem Volumen, dass du mehr zeigst, was es für ein Antrieb ist, dass du, also du hast alles von lange, also viel Reichweite, wenig Reichweite, also alle Bereiche. Und aus meiner Sicht wäre einfach mal das Allerwichtigste, dass man sich nicht nur in Städten aufhält mit der ganzen Fahrradentwicklung, Mobilitätswende, sondern dass man sich auch jetzt wirklich mal um den ländlichen Raum kümmert und sagt, wie können wir denn nicht nur als Fahrradhersteller mit Fahrradentwicklung, sondern auch in der gesamten Infrastruktur den ländlichen Raum besser angliedern an Städte, sodass eben das nicht erforderlich ist, immer mit dem Auto zu fahren.
Und Wetterschutz bedeutet, also sind das dann so quasi so überbaute Fahrräder so? Also BMW hatte ja mal so ein City-Motorrad, was quasi so eine Hülle drumherum hatte. Kann man sich das so vorstellen? Oder wie mache ich
Gibt's
Wetterschutz
auch, auf dem Fahrrad? Gibt's auch, aber das ist jetzt eher, wenn du ein Lastenrad ziehst, hast du es ja eigentlich schon. Stefan, nee, du hast kein Lastenrad, hast du gesagt, ne? Aber du
noch
hast
nicht.
Wir noch nicht, genau. Du hast eben ein Verdeck, wo dann das zugedeckt werden kann, deine Ware, deine Kinder. Und das Gleiche hast du jetzt eben auch so im hinteren Bereich, also für den Gepäckträger, wo Kinder dann drauf sitzen. Das ist dann eher wie so eine Hülle, aber nicht fest. Also nicht wie das BMW-Beispiel, das du gebracht hast. Gibt's auch für Kabinen, also mehr so im Business-to-Business-Bereich gibt's dann richtig große Fahrzeuge eigentlich schon mit, die eher aussehen wie so kleine Autos, aber trotzdem Fahrräder sind.
Sandra, du hast gemeint, dass wir auch im ländlichen Raum das Thema Infrastruktur mehr mitdenken müssen. Hoffe ich, dass es die Städte oder wer auch immer da am Ruder ist, ein Stück weit machen. Wie erlebt ihr das jetzt? Vielleicht dann doch wieder eher urbaner, aber das, dieses Thema Lastenrad, was ja andere Anforderungen auch an Abstellanlagen oder vielleicht Fahrradwegebreiten oder wie auch immer hat, kommen da, steht der auf euch zu und fragen euch um Rat und Trends oder müsst ihr die Türen eintreten, damit da endlich jemand mal aufwacht und richtig plant? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt ja schon viele gute Beispiele, auch was Abstellanlagen angeht oder Umnutzung von Flächen. Das ist ja auch so ein Thema, weniger Parkplätze mehr, also weniger Autoparkplätze mehr, Stellplätze für Fahrräder, abgeschlossene Stellplätze, überdachte Stellplätze, Ladestationen. Also es wird schon viel gedacht, finde ich. Es wird auch von anderen Anbietern mitgedacht. Die Bahn zum Beispiel hat eigene Projektgruppen. Die Innenstädte kümmern sich um solche Themen, wenn sie es wollen. Und auf uns selber kommen die jetzt nicht so konkret zu, weil solche Leistungen bieten wir nicht an. Aber trotzdem wird natürlich in verschiedenen Foren oder in Panel-Diskussionen dann auch unser Rat gefragt oder nach unserem Rat gefragt. Was ich sehr wichtig finde, man sieht, dass sich viele Disziplinen mittlerweile mit dem Thema beschäftigen. Es gibt Radprofessuren in Deutschland, die sich nur mit Radverkehr beschäftigen. Und ich glaube, es kann immer besser werden. Und natürlich ist es auch leicht, über die Politik zu schimpfen. Ich finde, es passiert aber viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Natürlich würde man sich wünschen, dass es einfach schneller geht, weil so die Effekte sieht man nicht immer. Jetzt meine Kinder fahren zum Beispiel auch immer mit dem Fahrrad zur Schule, ein toller neuer Radweg, Hardcut ab einem bestimmten Punkt und dann ein Einbiegen auf eine vierspurige Straße, wo du so denkst, okay, 80% ihres Schulwegs ist sehr sicher, da wird dann auch gezählt, da ist so ein Zähldisplay, wie viele Fahrradfahrer vorbeigefahren sind, alles super. Und dann gibt's halt diesen krass harten Cut, da ist so die Grenze zwischen Stadt und Vorort und dann weg, kein Fahrradweg mehr. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema. Also ich kann das wegatmen mittlerweile, weil ich weiß, die können gut Fahrrad fahren. Aber da muss halt auch noch was passieren. Und ich denke, das ist wichtig, so Disziplinen zusammenzubringen. Auch wie soll die Stadt der Zukunft aussehen? Es geht natürlich nicht nur um den Fahrradweg, sondern wie verteilt man Räume? Wie kann man positive Effekte erzielen? Lärm finde ich zum Beispiel so ein Thema. Dass du nicht nur sagst, du fährst jetzt sicher Fahrrad, sondern du trägst ja auch massiv dazu bei, dass die Städte sauberer sind, dass sie ruhiger sind. Und diese Disziplinen müssen aus meiner Sicht alle zusammenkommen. Und da gehört ein Hersteller natürlich auch irgendwie dazu. Um die Frage mal umfassender zu beantworten.
Macht ihr irgendwie Lobbying oder so? Also seid ihr in so im, weiß nicht, allgemeinen deutschen Fahrradverband oder so? Also als hat man als Hersteller so Lobbying-Interessen oder ist das so nicht so eure Baustelle? Also Infrastruktur-Lobbying vor allem, meine ich.
Ja, wir haben unsere Verbände und da engagieren wir uns sehr intensiv. Also es sind ja verschiedene Verbände, die es gibt, die sich eher mit dem Industriethema beschäftigen oder mit dem Handel oder eben auch mit so eher politischen, infrastrukturellen Themen. Da engagieren wir uns. Ich engagiere mich da auch sehr stark. Ich engagiere mich auch noch mehr zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und da bist du auch wieder bei Infrastrukturthemen, weil wenn du dich mit Nachhaltigkeit beschäftigst, bist du natürlich irgendwo beim Thema Mobilität, weil Mobilität einen großen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leistet. Und ich nenne es Lobbyarbeit. Für mich ist es wirklich ein Engagement, das mir persönlich sehr wichtig ist und wo ich glaube, dass man auch wirklich viel erreichen kann.
Ich habe noch mal eine Frage, die du eingangs ein bisschen, da hast du was dazu gesagt. Und zwar meintest du, ihr habt diese Auswertung gemacht, ne, wann, an welchen Wochentagen fahren denn die Menschen? Das hat ja was mit Digitalität und Vernetzung an den Fahrrädern zu tun. Also wie digital ist so ein Fahrrad heute oder wie muss es denn sein? Was passiert denn da und was kann man da machen?
Die Fahrräder sind schon sehr digital. Das ist ja auch für uns ein sehr wichtiges Thema, Fahrräder, unsere E-Bikes zu digitalisieren. Der Ursprung war Diebstahlschutz. Also, dass du Fahrrad einfach tracken kannst, wenn es verloren gegangen ist. Und ich habe jetzt gerade von einem Freund gehört, auch in Paris, was ich echt eine irre Geschichte finde, dessen Lastenrad wurde geklaut von uns, also ein Lastenrad von uns. Und als er es festgestellt hat, ist zufällig er konnte es tracken, weil er hat einen GPS-Tracker. Und in diesem Moment fuhr ein Polizeiauto vorbei. Und das hat er, ist ein sehr engagierter Typ, also sehr selbstbewusst auch. Der hat also dieses Polizeiauto angehalten, hat gesagt, hier, mein Rad ist geklaut, ich sehe genau, wo es ist. Und dann hat er sich in das Polizeiauto gesetzt und die sind dahin gefahren und konnten wirklich dieses Rad wiederbekommen. Das war dann so ein paar Ecken weiter, stand dann dieser Dieb und wir haben das Fahrrad zurückgeholt. Da haben wir extrem positive Resultate. Also wir haben eine Auffindquote von über 90%, wenn das Rad geklaut wurde. Und da macht Digitalisierung natürlich total Sinn. Und du kannst sehr viel machen. Du kannst eben Daten tracken, wie ich es vorhin gesagt habe. Das hilft uns wieder, besser zu entwickeln, auch zu wissen, auf was für einem Untergrund, an was für Tagen, was für Strecken werden zurückgelegt im Durchschnitt. Sicherheitsaspekt ist natürlich auch wie beim Auto und da kannst du ganz viel vergleichen. Wenn du stürzt, dann kriegst du einen Warnhinweis oder deine Kontaktperson kriegt einen Warnhinweis. Achtung, Sturz, hatte ich neulich zum Beispiel bei meinem Sohn, fand ich jetzt erstmal, mein Schock saß tief. Aber er wusste dann schon sofort, er kann mich jetzt anrufen. Also er ruft mich besser mal an, bevor ich hier irgendwie sofort ausraste. Deine Kontaktperson hatte einen Unfall, hatte ich dann auf meinem Handy, fand ich echt krass. Aber wie gesagt, er hat dann sofort angerufen. Also das kannst du alles machen.
Das sind voll integrierte Systeme, die jetzt dann, also ein Herstellerkosmos oder ist das was? Ein Branchenstandard.
Ja, das ist halt so Big Data, wem gehören die Daten? Und natürlich kämpft dann jeder um die Datenhoheit und Fahrrad ist natürlich viele Komponenten, alle beschäftigen sich mit Digitalisierung, egal ob du der Antriebshersteller bist oder der digitale Schlosshersteller oder der Hersteller des Fahrrads. Also da sind wir noch nicht so ganz einheitlich in der Fahrradwelt, aber die Entwicklungen sind einfach gut und da kannst du viele Gadgets haben, aber du kannst auch wirklich viele total sinnvolle Entwicklungen haben. Und der Traum aller ist natürlich, dass sich die einzelnen Verkehrsteilnehmer vernetzen und damit die Unfallgefahr reduziert wird. Also Dooring, also das Öffnen einer Autotür und der schlimmste Unfall, der eigentlich passieren kann, sind die schwersten Verletzungen im Alltagsverkehr oder eben auch die Kollision zwischen LKW ganz typisch oder Rechtsabbieger und Fahrradfahrer. Und wenn wir es schaffen, dass sich eben Verkehrsteilnehmer vernetzen, dann ist das, finde ich, einfach eine total sinnvolle Digitalisierung, die wir nutzen können.
Und das wird auch vom Kunden so eingefordert. Also ich meine, wenn man sich jetzt Analogie Auto, ne, alles wird digitaler, das Cockpit wird digitaler und das möchten die Menschen auch haben. Ist es beim Fahrrad genauso? Ich komme da in den Laden und ich will nicht nur die besten Bremsen haben, sondern da muss es eine App geben.
So und so. Es gibt natürlich die Menschen, die einfach ein ganz normales Fahrrad wollen, die wollen damit fahren, die sagen, ich kann das, ich brauche das nicht und ich stelle das in meine Garage. Also kann es ja alles. Und es gibt die das einfach total wichtig finden, denen es wichtig ist, die das auch mögen, die Digitalisierung. Also da hast du die komplette Bandbreite. Aber das Thema Diebstahlschutz ist natürlich, also ich kenne niemanden, der das nicht gut findet, weil du auch ein sehr teures Fahrzeug hast und wenn du dann weißt, das ist schon sehr sicher, dass das eben, wenn es geklaut wird.
Absolut, das must have.
Ein Alarm, ne? Wenn das überhaupt nur in Bewegung geht, wird schon wird der Alarm ausgelöst. Du findest es auch, wenn es in irgendeinem Keller steht, also nicht nur, wenn es draußen steht. Also es sind schon tolle Entwicklungen, die es da gibt.
Da muss ich auch sagen, also ich war zuletzt an verschiedenen Bahnhöfen und habe Fahrradabstellanlagen gesehen und wenn ich am Bahnhof sowas erlebe, dann stehen da eigentlich nie die Räder rum, die wir uns eigentlich kaufen möchten, weil sie irgendwie super sicher sind und convenient und auch teurer als normal, sondern da stehen dann immer diese 1.0 Drahtesel rum.
Die Baumarkträder wieder zu sagen.
Ja, genau. Die
vielleicht noch eine Nummer drunter. Also da habe ich echt, also wenn sich das, also du sagst, das hat sich definitiv geändert. Also ich kann mir ein teures Fahrrad kaufen und da kommt genügend Sicherheit mit dazu, weil das ist häufig so, ne, das kaufe ich mir Und aber ich fahre jetzt damit nicht zum Freibad. Also das war früher so mein Ding. Da fahre ich lieber mit dem Alten, weil da kommt es halt schnell mal weg. Das ist irgendwie schon irgendwo noch so ein bisschen im Kopf verankert. Wenn sich das verändert, das wäre schon mal echt wichtig, würde ich sagen. Und das ist auch
trotzdem
so.
Trotzdem ist es kein Garant, dass es nicht gestohlen wird, ne? Und dafür braucht man dann zum Beispiel an Bahnhöfen gute Abstellplätze, die eben auch so nicht nur so heißen, sondern die dann auch so aussehen, wo du auch sicher bist, wenn du wiederum dein Fahrrad abstellst, weil es ein sicherer Ort ist. Also dieses Thema Sicherheit ist ja wie in jeder Parkgarage. Wenn das nicht sicher ist, wenn du da durchläufst, dann willst du auch dein Auto da nicht abstellen und schon gar nicht da abends oder nachts durchlaufen. Also das ist, ich finde es wirklich sehr vergleichbar zu dem, was auch Menschen mit dem Auto brauchen. Guck mal, wie viele Garagen, Parkgaragen in Innenstädten sind, wo Autos parken. Also dafür
ist ein Aufwand, die hergestellt wurden vor allem auch.
Mhm. Ja, du, wir kommen fast schon zum Ende. Ich will eine Frage auf jeden Fall noch von dir beantwortet haben. S-Pedelecs, also jetzt die E-Bike-Variante, die schneller als 25 km/h fahren darf und damit ein Kennzeichen. Das ist ja in Deutschland irgendwie so gar kein Thema. Wenn ich dann so Radschnellwege, die es hoffentlich in Jahrzehnten endlich mal gibt, wenn sie baulich genehmigt wurden. Also ist das eine Zukunft? Gibt es Länder, in denen sowas schon funktioniert? Und wird das auch in unseren Gefilden kommen? Oder ist das eine Nummer?
In Deutschland gibt es das schon. Ich selber fahre auch einen S-Pedelec. Ja, ich finde es einfach total relevant. Mit dem Trugschluss, dass Menschen, die kein S-Pedelec fahren, ja häufig denken, du fährst halt so permanent 45. Also S-Pedelec heißt ja, das ist, die Geschwindigkeit geht bis 45 km/h und du musst ja nicht so schnell fahren. Mhm. Aber wenn du in der Ebene mit einem E-Bike 25 fährst und einigermaßen sportlich da reintrittst, dann bist du halt limitiert.
Schnell drüber auch, ne?
Genau. Ja, also ich finde, so eine angenehme Geschwindigkeit ist für mich immer so, wenn ich jetzt natürlich einen guten Radweg habe und auch eine Strecke zurückzulegen habe, dann bin ich so bei 28, 30 und natürlich nicht bei 45. Ja? Also du hast ja auch nicht einen 3er BMW und fährst mit, was fährt so ein 3er BMW? 200.
Mach 200 die ganze Zeit.
Ja, du fährst ja nicht 200. Das ist aber
im Schnitt.
Das ist das, glaube ich, das ist dieser Trugschluss, dass du denkst, S heißt immer schnell, heißt, du rauschst also mit deinen 45 km/h ohne Rücksicht auf Verluste über die Radwege. Das ist so ein bisschen das Bild, das sich da aufbaut. Und so ist es ja nicht. Es ist einfach eine zügigere Fortbewegung, die gerade, wenn du längere Strecken fährst, total sinnvoll ist. Und die Frage, wo in den Niederlanden zum Beispiel, ist es viel verbreiteter und auch in den USA, wo wirklich auch längere Strecken zurückgelegt werden müssen. Also Menschen, die jetzt in San Francisco über die Brücke fahren müssen zur Arbeit, ist ja schon ein sehr langer Weg. Da haben wir einige Kundinnen und Kunden, die fahren alle ein schnelles Fahrrad, als schnelles E-Bike. Für uns ist es total relevant. Wir setzen uns ja auch da sehr stark dafür ein, dass das verbreiteter ist, dass eben auch Radschnellwege kommen. Aber es ist noch nach wie vor eine Nische. Was es braucht, ist eher eine höhere Akzeptanz und manchmal ein bisschen mehr Aufklärung vielleicht auch, was es wirklich heißt.
Finde ich auch, weil wenn viele Pendler so eine sagen, ich viel zu weit, also macht gar keinen Sinn, weil das schaffe ich mit meinem Fahrrad ja gar nicht. Dann ist es ja eigentlich das richtige Gegenargument. Du kannst dich bewegen und bist trotzdem vielleicht schneller als die gleiche Strecke dann im Autostau. Tobias, wenn du auch keine andere Frage hättest, dann wäre nur noch eine letzte offen.
Genau.
Und die lautet
Standardabschlussfrage.
Genau. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, zu welchem Thema und würden wir uns denn da unterhalten, deiner Meinung nach, Sandra?
Ich vermute mal genau zum gleichen Thema. Die Themen gehen nicht aus. Wir haben ja auch einiges nicht besprochen, aber vielleicht auch nochmal zum Thema, wo steht Deutschland in der Verkehrswende? Was hat die Politik vielleicht doch erreicht oder plant sie vielleicht schon mal so im Hinblick auf die nächste Legislaturperiode? Das wäre doch mal ganz interessant zu gucken. Was sind so in einem Jahr die Pläne unserer Bundesregierung zum Thema Fahrradverkehr in Deutschland?
Stimmt. Wahljahr. Von daher neue Weichenstellungen, die dann gefordert sind. Du, Sandra, war ein super Gespräch. Total schön, dass wir dem Thema Fahrrad auch endlich mal hier eine Bühne geben konnten.
Nicht nur immer als Randthema, sondern als Hauptthema.
Absolut. Und seid mutig und macht, wäre meine Botschaft. Also es gibt für jeden Use Case ja ein Fahrrad, wie du gerade auch schon gesagt hast. Also da ist die Palette ja schier unerschöpflich. Muss es einfach nur machen.
Und es macht Laune, ne? Kriegt bei nichts den Kopf so gut frei wie beim Radfahren. Ist einfach so.
Ja, wenn du jetzt noch bei deinen Eltern die Fahrräder mal testest, ne, dann, genau. Tobias.
Die haben, hatte ich im Vorgespräch gesagt, die haben nämlich hier die Fabrikate der Firma, ne, die sind da schon bei. Und vielleicht komme ich auch auf den Geschmack. Ja, dann spare ich noch ein bisschen und dann bin ich Kunde. Also alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, Stefan, Mann, das war mal wieder ein spannender Gast, den du uns eingeladen hast. Ich kannte die Marke ja schon, weil bei mir in der Familie einige Leute so ein Mercedes unter den Fahrrädern besitzen und auch nutzen. Was ist so dein Takeaway? Was hast du mitgenommen?
Ich hätte noch viel mehr Fragen gern gestellt. Auch das Thema Produktionsstandort Deutschland, ja. Das kann man gar nicht besprechen können, aber das Fahrrad, dass Deutschland nicht nur ein Automobilherstellerland ist, sondern auch ein Fahrradherstellerland. Das müssen wir auf jeden Fall ins nächste Gespräch mitnehmen. Sowas habe ich mitgenommen. Das, was ich am coolsten fand, war der Perspektivwechsel. Deutschland ist ein Fahrradland, weil so strukturiert, wie wir das Thema von ganz klein auf in der Grundschule angehen, mit Fahrradführerschein machen und die Verkehrsprüfung und der Verkehrsübungsplatz. Also das ist mal alles nochmal so ein bisschen in Déjà-vu gekommen. Alles aus Elternsicht schon mal in den letzten Jahren mit durchgemacht. Und dass wir da wirklich einen Unterschied zu anderen Ländern machen, fand ich total krass. Macht mich irgendwie auch stolz und müssen wir noch viel mehr highlighten, weil das geht eigentlich unter in unserer ganzen Kommunikation.
Aber da würde ich fast einhaken. Und zwar, Deutschland ist ein Fahrradland. Ja, vielleicht kulturell so. Stellenwert des Fahrrades. Jeder kann das. Jeder hat eins. Aber infrastrukturell ist Deutschland nun mit Sicherheit kein Fahrradland. Und das ist, finde ich, in diesem Gespräch wieder deutlich geworden. Das ist keine nagelneue Erkenntnis. Aber es bestätigt sich, finde ich, immer wieder, dass man sagt, Mann, da ist noch so viel zu machen, bis man mal hier ein einigermaßen gleichrangiges oder qualitativ gleichrangiges Fahrradnetz auch hat. Und das ist es, glaube ich, ganz, ganz stark, was dann auch zum Umstieg führen wird. Denn im Moment bist du als Radfahrer eigentlich ein Mensch, der Bock auf Widrigkeiten hat. Denn du musst tausend Stufen nehmen, also musst wirklich sehr überzeugt sein. Und wir sind noch überhaupt nicht gut darin, den Menschen die Ausreden zu nehmen, wenn sie sagen, ich fahre jetzt aber Auto. Und da muss noch ganz, ganz viel passieren.
Muss noch viel passieren und gebe ich dir recht, das Thema Infrastruktur im Sinne von Straßen, Abstellanlagen und alles, das ist ausbaufähig, aber ich gehe jetzt trotzdem ganz selbstbewusst raus und erzähle mal meinen Freunden, wir sind Fahrradland und ich habe es im Gespräch so ein bisschen durchklingen lassen. Ich habe die Verhaltensveränderung durchgezogen und bin sowas von Fahrrad im Alltag unterwegs und ich will es auch nicht mehr missen. Also ich finde es eine ganz tolle Mobilitätsform und wir müssen es viel mehr machen. So.
Ja, bei mir ist das so, also habe mir gerade auch ein neues Auto geleast, so, also hatte kurz mit, ob ich darauf verzichte, geht nicht. Immerhin fällt jetzt schon mal, werde ich sehr viel weniger Auto fahren, weil unser Kindergarten, der sehr weit weg ist, jetzt wegfällt und es in Zukunft Schule gibt, auch für den Jüngsten. Das ist schon mal gut, kann ich auch den Parkplatz kündigen bei der Arbeit, aber ich kann mich auch da wahrscheinlich nur wiederholen. Als ich in Hamburg gelebt habe, in St. Pauli, waren wir autofrei, es war überhaupt kein Problem. Wir haben kein Auto gebraucht. Hier auf dem Land, es geht nicht ohne und zumal ich als Selbstständiger, ich muss immer mein Equipment mitschleppen zum Podcasten, ist dann schwer, ne? Wenn du 30 Kilometer drauf willst.
Lastenrad, coole Mobilitätsform,
mit Wetterschutz, hier, genau.
Mit Wetterschutz also, und Deckel.
So weit bin zumindest ich noch nicht, auch gerade angesichts der Infrastruktur. So ein S-Pedelec klingt ja nochmal ganz spannend, ne? Gibt es richtig Stoff so zwischen den Dörfern? Schön. Aber aktuell, wenn ich mir das so anschaue, was hier geboten wird für Radfahrer, ich finde es wirklich auch, muss ich wirklich sagen, beschämend. So, es ist, glaube ich, der passende Begriff dafür.
Also, wir werden es ändern. Vielleicht holen wir uns mal jemand zum Thema Fahrradinfrastruktur rein, der da was bewirken kann. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mal, dass die Fahrradhersteller
ihren Teil erfüllen. Der mit uns spricht. Prima.
So, Stefan. Tobias, es war wieder total nett mit dir und Sandra. Ich freue mich aufs nächste Mal. An alle, die zuhören, ja, gebt uns ein Feedback. Wie war das nochmal, Tobias?
Die liken, positiven? Abonnieren, genau, positives Feedback bitte mit Sternen. Schlechtes Feedback per E-Mail, das muss ich händisch in den Sternen wiederfinden. Schreibt Kommentare, empfiehlt uns weiter. Ja.
Und abonniert uns, bis der Arzt kommt. Das kann man noch gar nicht oft genug sagen. Unsere Channels von YouTube, über alle Podcast-Channels, die kann man auch abonnieren und bekommt dann immer einen schönen Ping, wenn wir wieder das nächste Schmankerl raushauen.
So, Stefan, ich glaube, wir haben die Stunde wieder geknackt. Wir lassen die Leute jetzt frei, oder? Also,
absolut. Bis
dann.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.